Hallo Franzi.
Hallo Sebastian.
Schön, dich zu sehen.
Ja, lange nicht gesehen.
Franzi, wie war deine Woche? Ist sie so verlaufen, wie du sie dir vorgenommen hast? Oder kam irgendwas dazwischen?
Meine Woche läuft nie so, wie ich sie mir vorgenommen habe.
Mhm.
Ich wollte zum Beispiel eigentlich am Dienstag zum Sport gehen und habe es nicht geschafft.
Okay.
Nur ein Beispiel von vielen.
Sehr gut. Also überhaupt nicht geradlinig die Woche.
Gar nicht. Super flexibel, anpassbar.
Super. Das ist perfekt. Genau darum geht es heute. Viele Menschen managen ihren Tag, aber nicht ihre Karriere.
Yeah.
Und der heutige Mythos, den wir so ein bisschen ausquetschen wollen, ist daher, wenn du nur hart genug arbeitest, passiert Karriere von selbst, als wäre es ein Naturgesetz.
Karriere ist kein Ponyhof. Der Podcast über Mythen, Macht und Selbstzweifel im Berufsleben.
Franziska und Sebastian sprechen über Aufstieg und Ausbrennen,
Herkunft und Haltung und warum Leistung oft nicht reicht.
Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen. Sehr schön. Wir haben jetzt Teil 3. Wir haben gerade festgestellt, das ist Karriere Teil 3 oder Leistung Teil 3. Und genau das wollte ich jetzt am Anfang von der Episode jetzt auch noch mal zeigen. Wir haben drei verschiedene Themen, die um das Thema Leistung herum mit Karriere zu tun haben. Wir haben die erste Episode war zum Thema Leistung und Beziehung. Das heißt, Beziehungen sind ein Karrierehebel. Das war so quasi Teil 1. Gute Arbeit
spricht
für sich.
Vitamin B als Karriereenzym.
Genau. Als Karriereenzym, genau. Gute Arbeit spricht für sich. Das ist der Teil 2 gewesen. Also da ging es eher um Selbstvermarktung und Sichtbarkeit. Und heute geht es darum, Karriere passiert durch harte Arbeit, ist der Titel. Geht es aber eher der Fokus über Strategie, Ownership von deiner eigenen Karriere und das aktive Gestalten deiner Karriere.
Super spannend. Frage, Sebastian, Impuls von mir. Dieses Thema Leistung, das ist ein ganz besonderes Thema für dich, kann das sein? Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das triggert dich.
Das triggert mich immer, ja. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, dass das schon auch viel damit zu tun hat, dass das eben das Fundament ist für deine Karriere, auch wenn du sie aktiv gestaltest. Zumindest war es bei mir so. Karriere ist kein Zufall, war bei mir nicht so. Und ich war auch nie der Typ, der gesagt hat, schauen wir mal gucken, was passiert. Das ist nie passiert. Schon in der Grundschule stand für mich halt fest, ich möchte studieren. Ich wusste nicht was, aber ich wusste, dass ich studieren möchte. Ich habe dann neulich das Abschlussheft meiner 4. Klasse, das haben irgendwie die Eltern gemacht, ja, noch auf Schreibmaschine und so. Also muss dazu sagen, ich bin 85 eingeschult worden, schon lange her. Und da stand drin, Sebastian wird mal Manager. Und dieses Wort stand da drin, obwohl es DDR-Zeit war. Also sehr, hat mich, glaube ich, geprägt.
Hat dich geprägt, ja.
Habe ich auch immer behalten, diesen Satz. Der hat mich irgendwie nach vorne gebracht. Ich wollte zwar Arzt werden, aber da musst du ja dann deine Praxis auch leiten. Am Ende ist das auch irgendwie managen. Aber Leistung, also ich wollte immer verstehen, wie Dinge funktionieren. Und das ist für mich ja dann, oder führte dann auch zu Leistung, weil man dann immer mehr kann, immer mehr weiß.
Hast du diesen Satz jetzt rückblickend vielleicht auch als mit einem Druckgefühl geführt? Weil, also wenn ich mir vorstelle, in der Zeitung, in der 4. Klasse steht drin, Franziska wird Managerin und ich habe den, also kann ja sein, positive Affirmation, ne? Aber teilweise empfinde ich jetzt nur aus meiner Perspektive heraus vielleicht auch so ein kleines Druckgefühl, okay, dann muss ich das ja jetzt sein, wenn jetzt alle daran glauben, dass ich das irgendwann mal werde.
Nee, kann ich mit Nein beantworten. Also es hat jetzt keinen Druck ausgelöst. Nee, gar nicht.
Okay.
Aber natürlich wird das irgendwie mich beeinflusst haben, das ja. Aber wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Ich habe das schon lange in meinem Kopf, dass ich über ein Thema mal mit irgendjemandem reden möchte, nämlich, dass zu mir gesagt wird, Sebastian, dein Leben, deine Karriere war so geradlinig.
Mhm.
Ja, du hast immer das gemacht, wo du hin wolltest. Dabei wussten die gar nicht, wo ich hin wollte. Und ich habe halt festgestellt, ja, geradlinig kann das gewesen sein, aber garantiert nicht bequem. Und ich habe immer wieder mich bewusst aus den festgefahrenen Wegen rausgeholt. Also
erzähl mal ein bisschen.
Ich bin bewusst zum Beispiel, das hatten wir ja neulich schon mal, auf die mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Schule gegangen, weil es mich interessiert hat. Bin da also meinem Interesse gefolgt. Ich wollte dahin. wenn man natürlich jetzt sagt Grundschule und da stand drin Manager und dann ist er von der naturwissenschaftlich-technisch Spezialschule gegangen, könnte man als geradlinig ansehen. Aber letztlich war es eine Entscheidung, die dazwischen war. Ich wusste noch nicht, wo es hingeht am Ende, aber für den Moment war das die richtige Entscheidung. Und so habe ich mal meinen Lebenslauf durchforstet, ohne KI, sondern ich habe es wirklich selber gemacht. Und habe gesehen, dass ich zum Beispiel Schulprojekte und Wettbewerbe mitgemacht habe. Und interessanterweise haben wir einen Preis gewonnen, das nannte sich Join Multimedia, war von Siemens 1996. Mhm. Und wir haben den ersten Online-Shop für Fahrräder entwickelt.
1996.
Und ich möchte mit dir wetten, liebe Siemens-Manager, wir haben den Preis nur gewonnen, weil ihr nicht verstanden habt, was wir gemacht haben. Das ist irgendwas mit Internet.
Ja.
Und deswegen haben wir diesen Preis gewonnen. Aber wir haben eigentlich den ersten.
Boah, jetzt muss ich rechnen. Sebastian, erzähl mal, wie alt warst du da? 1996?
Wie alt war ich denn da? 16.
Wow.
Ja. Aber da hat man halt so eine Idee, ne? Wenn man gerade an so einer Schule ist, die dann eine gute Grundlage bietet für das, was dann danach kommen kann. Und das ist natürlich von Vorteil gewesen für uns, dass wir da in einem Umfeld waren, was uns entwickelt hat oder in dem wir uns.
Und jetzt selber hast du mehrere Internetjobs gehabt. Also es ist schon geradlinig. Ja, es ist schon geradlinig.
Aber habe ich das damals schon gewollt? Nein. Ich hab das noch auf CD, diesen Job. Das konnte man richtig konfigurieren und so. Also richtig, richtig gut. Zusammen mit drei weiteren Schülern.
Aber du hast dir damals schon eine Kompetenz angeeignet.
Richtig.
Die du jetzt immer noch in dir trägst und weiter verfeinerst. Ja.
Bundeswehr, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass ich mich bewusst entschieden habe, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich es ja eigentlich abgelehnt habe. Ich wollte aber wissen, was da ist. Und auch das ist wieder so ein Muster, aber nicht geradlinig. Es ist eher das Muster, dass ich mich in Dinge reinbewege, bewusst aus meiner Komfortzone raus. Ich hätte auch was anderes machen können. Mhm.
Du sagst so bewusst in die Komfortzone gewagt hast.
Ja. Also raus.
Ja, und rausgewagt hast, genau. Ist es so, dieses, Mensch, ich will, also kannst ja sagen, so aufgrund der rebellischen Art, nö, ich will mich jetzt gar nicht daran halten, wo jetzt vielleicht andere Leute mich sehen oder was jetzt geradlinig wäre und ich muss jetzt einfach mal ausbrechen, weil kann doch nicht sein. Oder ganz bewusst, nee, ich muss aus der Komfortzone raus, weil ich weiß, ich bin dann im stärksten fähig, mich weiterzuentwickeln. Oder aus Neugier? Oder?
Ja, also Neugier, ja, also klar. Mhm. Aber das, was mir geradlinig ist, eigentlich nur, dass ich irgendwas anderes mich machen wollte, also was anderes sehen wollte, mehr sehen wollte. Mhm. Und dann natürlich geschaut habe, wo in welche Richtung geht das. Ne? Also bei der Bundeswehr habe ich zum Beispiel angekreuzt, ich kann programmieren. Habe vorher schon Ferienjobs gehabt, kann programmieren. Ja, 1997 gab es nicht so viel Programmierer. Die Bundeswehr brauchte Leute. Ich habe, glaube ich, MAD auch angekreuzt, also militärischen Abschirmdienst. Das wird nichts als Grundwehrdienstleistender. Das hätte mich auch interessiert, weil das viel mit Technik zu tun hat. Das war ja so mein Feld, Programmieren. Und die haben halt wen gesucht. Am Ende war es die Software für die Hubschrauberwartung. Und Dornier hat das, glaube ich, auch eingesetzt. Interessant, aber das habe ich ja nicht geplant. Das ist ja entstanden aus einer Entscheidung heraus, aus meiner Komfortzone zu verlassen. Hätte auch einen ganz normalen Grundwehrdienst machen können, wie alle anderen auch, und hätte jeden Tag einen Kohlenkeller ausgefegt und die Kohlen wieder eingeräumt. Gab ja viele, die eine langweilige Position hatten als Grundwehrdienst.
Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, dass vielleicht die Bundeswehrzeit gar nicht so geradlinig war, weil also eigentlich hast du ja da auch deine Fähigkeiten und Kompetenzen in diesem Bereich dann weiterentwickeln können und eingebracht, ja, von daher im Sinne auch schon geradlinig. Aber wenn man jetzt so sagt, okay, Manager nach dem Studium, rein theoretisch könnte man auch sagen, die Geradlinigkeit wäre gleich irgendwie in die nächste Führungsposition zu gehen, warum vorher irgendwie noch Bundeswehr?
Ja, das stimmt, aber mir wurde ja auch angeraten, dort eine Offizierslaufbahn zu machen. Habe ich dann abgelehnt, weil man da so wenig verdient. Das muss man im Kontext der damaligen Zeit verstehen. Das war die Dotcom-Blase im Informatikbereich. Brauchtest du keinen Studienabschluss, um richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Und Offiziere verdienen gut, auch im Studium. Und es war attraktiv, aber ich glaube, so im Nachhinein habe ich eins vermisst, nämlich die Führungskräfteausbildung der Bundeswehr hat, glaube ich, einen hohen Wert. Weil du Menschenführung hast, weil du, glaube ich, da eine richtig gute Ausbildung kriegst. Die habe ich jetzt nicht mitgemacht, aber letztlich habe ich mich ja dann entschieden, rauszugehen, Wirtschaftsinformatik zu studieren und bin in die Industrie gegangen nach dem Studium. und habe dort einen neuen Fachbereich gesehen, Enterprise-Architektur, das heißt Unternehmensstrategien zu nehmen und daraus die richtige IT einzusetzen. Also genau mein Thema eigentlich als Wirtschaftsinformatiker. Habe festgestellt, wie kann man das denn jetzt verbessern und automatisieren? Zack, ist mein Promotionsthema entstanden. Habe dann ein SAP-Stipendium bekommen, hier wieder Vitamin B. Passt also perfekt eigentlich in die letzte Folge, die wir hatten. Vitamin B hat mir geholfen, weil der Professor gesehen hat, dass ich in dem Bereich fachlich interessant bin für ihn. Er hat gute Verbindungen zu SAP gehabt, hat genau diese Stellen organisiert und ich hatte dann eine Promotionsstelle eine Stipendiumsstelle für eine Promotion. Ja, hier Vitamin B. Du hast letztes Mal gefragt, gibt's etwas? Im Nachhinein wäre das eigentlich die richtige Antwort gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Position gewesen, wo ich nicht ohne Vitamin B reinkommen wäre. Danach bin ich in ein Softwareentwicklungsunternehmen gegangen und habe gesagt, ich will aber eigentlich schon Unternehmensarchitekt sein, weiter als Enterprise-Architekt arbeiten, habe eine Weiterbildung gemacht dazu und ohne die hätte ich meine damalige Chefin nicht kennengelernt. Also hier wieder Networking. Habe mich zufällig aber auf die Stelle beworben, die sie ausgeschrieben hat. Das wusste ich nicht, aber mein Bewerbungsgespräch war sehr einfach, weil wir uns schon aus der Ausbildung kannten.
Schon auch die Beziehungsebene hatte.
Richtig,
das Vertrauen war da.
Richtig. Und also ich wollte, aber da ist der Punkt, ich wollte ja nicht den Job, ich wollte Architekt werden, also Unternehmensarchitekt und in der Rolle arbeiten. Und das ist also nicht geradlinig im Sinne von, ich habe meine Karriereleiter gegangen, sondern ich wollte etwas erreichen, was mich fachlich interessiert hat. Ja, und am Ende, und das haben die meisten wiederum nicht verstanden, ich habe bei der Telekom gekündigt. Und da ist mir aufgefallen, haben viele den Kopf geschüttelt und gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Das war doch immer so geradlinig. Und jetzt willst du da raus? Und genau das ist für mich, aber passt direkt, deswegen musste ich so lange ausholen, das tut mir leid, aber das passt genau in diese Geradlinigkeit für mich, weil das genau das ist, was ich vorher auch immer gemacht habe.
Ja.
Also ich habe
neu jetzt in einem anderen
Neues
System
machen. Und jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen, das ist, ich mache eigentlich jeden Monat neue Sachen. Also ich habe einfach Lust drauf, neue Sachen zu machen. Und das ist genau. Das bin aus dem System ausgestiegen, um neue Systeme zu schaffen. Ja.
Wir erinnern uns an die erste Episode, wo es ja darum geht, Sebastian, welcher Satz bringt dich, triggert dich, ne? Wo du ja auch, oder was machst du nicht gerne? Hast du ja auch gesagt, alles, was repetitive Aufgaben sind, alles, was ich und Routineaufgaben sind, das wird jetzt zu schnell zu langweilig. Also von daher, und das war ja schon immer so bei dir, hast du ja auch genug Beispiele gebracht. Von daher, super, geradlinig.
Also sorry, dass ich so lange jetzt ausgeholt habe, wie wir über mich gesprochen haben. Ich brauchte endlich mal mehr Sendezeit hier. Ich wollte nur einfach sagen, Komfortzone verlassen ist es bei mir, glaube ich, gewesen. Im Rückblick war es also nie das Ziel, Karriere zu machen, sondern immer, ich wollte was lernen, mich weiterentwickeln. Und das hat mich irgendwo hingeführt, was ich nicht absehen konnte. Wie war denn das bei dir?
Habe ich auch zwischendurch drüber nachgedacht. Also aufgrund des Lebenslaufes könnte man auch sagen, ist geradlinig. Ich bin auch meistens immer in denselben Branchen hängen geblieben.
Mhm.
Was ich aber selber für mich merke, dass das Leben ist ja eine Reise und Menschen verändern sich.
Mhm.
Und du hast ja unterschiedliche Lebensphasen und jede Lebensphase bringt dich weiter. Und das, wofür ich mich damals zum Beispiel entschieden habe, habe ja auch schon angefangen, BWL zu studieren. Ne? Also es ging schon alles in die Richtung meiner ersten Praktika. Es waren Rechnungswesen, Controlling, bla bla bla. Und dann später Führungskraft, dann Leitung und so weiter und so fort. Ne? Also können wir auch sagen, alles geradlinig, ja. Aber ich als Mensch habe mich weiterentwickelt. Und ich merke jetzt nach 15 Jahren Finanzbereich, mache ich sehr, sehr gerne. Oh, aber eigentlich will ich auch mal was anderes sehen.
Mhm.
Und da könntest du jetzt sagen, okay, diese Interesse, etwas anderes zu sehen, das passt doch jetzt gar nicht in deinen Lebenslauf. Schuster, bleib doch bei deinen Leisten, das hast du doch Ewigkeiten so gemacht. Und da springe ich total auf den Zug mit auf, Komfortzone zu verlassen. Also was ist schon Geradlinigkeit in dem Sinne? Ich glaube auch so Geradlinigkeit, also du musst ja nicht immer irgendwie in dieselbe Richtung gehen, du musst halt auch irgendwie mal zwischendurch abbiegen. Und ich glaube, deine Werte sind das, was die Geradlinigkeit ausmacht und dein Purpose, wenn du ihn selber gefunden hast und nicht das, was du nachher beruflich ausübst.
Genau, gut zusammengefasst, ist eigentlich auch schon wieder ein Fazit, aber wir haben noch Zeit,
ja,
also noch kein Fazit.
Ja.
Nee, aber das ist wirklich ein guter Punkt. Also das heißt, es ist nicht die Arbeit, die das letztendlich macht, weil dann würde man immer wieder das Gleiche machen, sondern Entscheidungen in deiner Karriere. Egal aus welchem Grund eigentlich, Aber du willst vielleicht was bewirken mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit vielleicht der Gesellschaft, wenn du jetzt vielleicht auch in eine Politik gehen würdest. Das sind die Entscheidungen, die, glaube ich, die Karriere ausmachen und nicht die Arbeit selber. Ne?
Genau, und nicht das, was auf dem Blatt Papier steht. Es ist immer wieder der Mensch, der letztendlich die Gradlinigkeit vorgibt. Und das wird mir jetzt auch, danke für das Gespräch, auch total bewusst. So wieder diese Außenperspektive, ne? Die gucken auf ein Blatt Papier und dann sagen die, okay, ja, wahrscheinlich auch so im Recruiting- und Bewerbungsprozess, gucken ja den Lebenslauf an.
Ja.
Klar, mittlerweile geht es viel, viel mehr dahin, in den Recruiting-Prozessen auch wirklich den Menschen dahinter kennenzulernen, um dann halt zu schauen, okay, inwieweit passt der halt in unser System rein, was wir bieten können.
Mhm.
Aber ich kann mich noch dran erinnern an den ersten Bewerbungsgesprächen, die ich vor 7, 8, 9 Jahre nach dem ersten Wechsel dann hatte. Da ging es noch extrem danach. Okay, was sind deine Positionen im Lebenslauf? Was hast du da gelernt? Und jetzt so die letzten Bewerbungsgespräche, die ich hatte, auch so vor meinem letzten Wechsel, dann, ja, okay, dein Lebenslauf haben wir gesehen, aber interessiert uns eigentlich gar nicht. Wer bist du eigentlich so als Mensch?
Mhm. Aber so führe ich mittlerweile auch Bewerbungsgespräche.
Absolut, ich auch. Ja.
Genau, ein Geschäftspartner von mir war im HR-Bereich, auch sehr lange tätig. Und als wir dann selber die Unternehmen gegründet haben und Mitarbeiter eingestellt haben, waren die Gespräche auch komplett anders als die wir im Konzern erlebt haben.
Ja.
Und da ging es wirklich darum, wir haben uns das zwar angeguckt, Zeugnisse, und aber eigentlich hat das alles nicht interessiert. Wir haben eher, wenn wir in den Zeugnissen oder auch in den Lebensläufen Brüche gesehen haben, eher gefragt, warum ist das so? Was hast du denn da gemacht? Warum? Was war deine Entscheidung?
Ja.
Auch so ein Sabbatical zum Beispiel ist ja vielleicht was Positives, oder du machst mein Jahr einfach gar nichts. Das hat meinen höchsten Respekt, das zu entscheiden im Leben. Dann eher die Frage, was hat dir das gebracht? Wohin hat dich das gebracht? Vielleicht mal ein Jahr nichts zu tun.
Total.
Ja, und dann,
diese Unsicherheit dann auch auszuhalten in dem einen Jahr,
ja,
wo man
genau.
Vielleicht mal nichts tut.
Mhm. Richtig.
Nichts, in Anführungsstrichen, nichts tut. Man tut
das
genug.
Kann ja sein, dass es so einen Menschen auch einfach viel, viel stärker macht, als er vorher war. Deswegen sollte man auch nicht immer direkt nach dem Lebenslauf gehen. Ne?
Mich triggert zum Beispiel auch diese Frage, wenn mich jemand fragt, und was machst du so beruflich? Ja, so diese Frage. Ich stelle die auch selber nicht. Weil es interessiert mich eigentlich gar nicht, was dieser Mensch beruflich macht, sondern mich würde, ich weiß nicht, wie man diese, können wir ja mal überlegen, wie man diese Frage umformulieren kann. Ne? Also ich frage dann eher, fällt mir jetzt nichts Gutes ein, aber eher schon so in die Richtung Mensch, ja, also wer bist du denn so als Mensch, was macht dich aus? Das wäre dann eigentlich so eher meine Frage. Und wenn ich die Frage bekomme, und was machst du so beruflich, habe ich mir auch angewohnt, ich sage nicht mehr, ich bin Head of Finance, sondern ich habe dann sowas gesagt wie, Finance sind meine Superpower, Coaching ist meine Kraft, Menschen sind meine Power oder irgendwie sowas.
Mhm.
Also, dass ich mir so einen kleinen Slogan dann ausdenke. Ich habe keinen Bock mehr zu antworten, dass ich auf dem Blatt Papier XY als Titel habe.
Aber da habe ich festgestellt, dass man da sehr viele Menschen verliert. Auch bei meinem Rausgang, also bis zu dem Punkt bei der Telekom, bin da Unternehmenszeit, haben die Leute irgendwie noch verstanden, er macht irgendwas mit IT. Und das ist schon gut, weil das ist ein großer Konzern.
Ja.
Und wenn sie gefragt haben, was machst du da, konnte ich mal sagen, ich bin Lead Architect bei der Deutschen Telekom. Haben sie nicht verstanden, aber sie wussten, das muss gut sein, das ist von der Deutschen Telekom.
Da ist auch Lead drin. Mhm.
Lead ist Lead. Und dann raus, und wenn man dann gefragt hat, was machst du, und dann habe ich lange Zeit auch gar nicht antworten können, was mache ich eigentlich, mache alles, bin ja Mädchen für alles, bin Geschäftsführer von einem Unternehmen. Und das haben viele dann einfach nicht mehr verstanden, was ich da eigentlich mache. Warum jetzt in den USA irgendwelche Online-Shops aufmachen und Dinge verkaufen, da habe ich viele Leute also geistig verloren und konnte mich auch eine Zeit lang nicht mehr mit Menschen unterhalten, die das nicht nachvollziehen konnten. Also es ist auch gefährlich, diese Frage, was machst du beruflich, ist echt auch für mich teilweise in Gesprächen das Ende vom Gespräch gewesen.
Ja.
Weil ich das, egal was ich antworte, du verstehst es eh nicht. Und das ist so eine arrogante Sichtweise, aber es ist so. Und du kannst es nicht nachvollziehen. Du wirst nicht nachvollziehen können, was Sales Tax in den USA bedeutet.
Aber es ist Wahnsinn, wie man denn so in eine Schublade gesteckt wird, je nachdem, was man antwortet. Ja,
ja, genau. Jetzt antworte ich, bin Geschäftsführer. Das verstehen wieder alle. Muss gut sein, der ist Geschäftsführer. Ja, aber was ich da mache, ist antworte ich ja meistens gar nicht. Interessiert die Leute ja auch nicht. Ja. Deswegen
wollen nur den Status haben.
Werd mir einfach jetzt auch was anderes überlegen. Das ist eine gute, Idee.
Ich frage dich in der nächsten Episode.
Dann habe ich ja wieder Zugzwang. Was du dir überlegt
hast. Ja, auch für alle anderen. Ihr könnt ja mal überlegen, wenn ihr gefragt werdet, was ihr beruflich macht. Was wollt ihr eigentlich antworten?
Das ist die Antwort, ne? Mhm. Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Aufgabe, die wir hier mal alle mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich hau immer meinen Kindern dieses Mikro, das ist ja unglaublich. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich bin mal wieder dem Mythos auf den Grund gegangen und habe analysiert, wo kann das herkommen, dass das ein Mythos ist. Ne? Also warum harte Arbeit nicht reicht?
Warum du hast harte auch Arbeit auf Reis.
Nicht reicht und trotzdem viele daran festhalten,
ja.
Also die Karriere nicht aktiv zu gestalten. Warum ist der Mythos so attraktiv? Also wenn ich nur hart genug arbeite, und wir hatten das auch in den letzten zwei Teilen zu dem Thema, wird das schon jemand merken, dass ich bereit bin?
Nein, wird's nicht. Nicht genau. Immer.
Es überhaupt nicht. Also erstens sieht man dich nicht. Zweitens, wer soll's sehen, wenn du keine Netzwerke hast? Und also übernimm die Macht selber. Der Mythos ist echt gefährlich zu sagen, das sieht schon irgendwann jemand. Und ich will gar nicht auf Netzwerke und unbedingt auf Sichtbarkeit jetzt gehen, aber mach dir klar, was deine Ziele sind, wo willst du hin oder was willst du erreichen? Was willst du noch lernen, was dich dann weiterbringt?
Dazu fällt mir ganz oft ein, dass, also auch wenn mein Mann und ich abends immer Zeit haben und über den Tag sprechen, dass wir auch oft das Gefühl haben, oh, was haben wir heute eigentlich gemacht? Also irgendwie haben wir auch nichts gemacht, aber die ganze Zeit hast du was getan, ne? Mhm. Dass du das auch wirklich nochmal für dich verinnerlichen darfst, was du diesen Tag eigentlich über gemacht hast. Und das, was du gemacht hast, dass das schon ein ganz schön starkes Brett ist, ob es jetzt eben auf Arbeit bestimmte Sachen abgearbeitet zu haben, um eben anderen Menschen zu helfen. Oder ob das jetzt Care-Arbeit oder Hausarbeit ist, das ist auch Arbeit. Und das darf auch gesehen werden, aber du musst es vor allem erstmal selber sehen.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja schon, wenn du dir selber die Frage stellst, ist das ja schon mal ein Zeichen dafür, dass es vielleicht andere auch gar nicht sehen.
Ja, genau.
Absolut. Und dahinter steckt, also warum ist der Mythos so attraktiv? Erster Punkt, es gibt so psychologische Wünsche. Also das Bedürfnis nach Fairness zum Beispiel. Also ich glaube, Leistung wird objektiv bewertet. Das steckt eine Falschannahme dahinter. Leistung, also das, was du erbringst, der Output deiner Arbeit, der wird unterschiedlich betrachtet. Das hast du, glaube ich, mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass jemand das durchaus anders sehen kann. Und du, wenn du es nicht selber beeinflusst, wie das jemand anders sieht, wirst du gesteuert und steuerst dich nicht mehr.
Und ich glaube auch, das Sehen von Leistung von anderen ist vielleicht auch ein bisschen These, abhängig von deinem eigenen Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn du jetzt ein geringeres Selbstbewusstsein hast, dann wirst du ganz viele sehen, wo du das Gefühl hast, die leisten viel, viel mehr als ich.
Mhm.
Wenn du aber mit zu viel Selbstbewusstsein unterwegs bist, dann denkst du, ach, ich bin doch derjenige, der am meisten leistet. Was machen hier die anderen schon?
Das ist genauso eine Fehleinschätzung. Ja, das stimmt. Vermeidung von Konflikten. Mhm. Das könnte noch eine Ursache sein. Also ich hoffe, ich muss mich hier nicht positionieren, weil das verursacht ja Reibung oder Konflikte.
Mhm. Und irgendjemand wird sauer aufstoßen.
Richtig. Oder oh je, ich bringe mich hier nach vorne und der andere nicht.
Ja. Kann ich bestätigen, habe ich auch schon ein paar.
Gehen. Mhm. Ja, aber im Sinne der Karriere und deines eigenen sind es gute Freunde, werden sie dir das auf jeden Fall hochgradig positiv anrechnen und sagen, hey, hast du gut gemacht. Hast dich da gut positioniert. Ich habe Respekt. Das werden Freunde tun. Und mit denen kannst du auch weiterarbeiten und auch mit den Berufsfreunden, Kollegen, wie mein Chef immer gesagt hat, Freunde und Kollegen, die werden das respektieren und gut finden. Den Konflikt kannst du, wenn du einen Konflikt hast, sind es vielleicht keine Leute, die dich unterstützen.
Ja, Leistung sichtbar zu machen kann natürlich auch ein bisschen dazu führen, Machtverhältnisse zu verschieben, was dann auch wieder einen Kontrollverlust bei anderen zutage führt. Da kann ich nur anraten, da sind wir wieder bei dem Thema Mentoring und Buddy. Such dir einen Kooperationspartner, der dir den Rücken stärkt.
Das zu reflektieren, ne?
Ja, das zu reflektieren, aber auch diese Leistung vielleicht in einer Runde sichtbar zu machen, wo du das Gefühl hast, okay, wenn ich das jetzt tue, könnte es auf andere sehr verwirrend und konfrontativ.
Konfrontativ,
dankeschön.
Ja.
Ja, zuführen, dass du dann jemanden hast, der den Rücken stärkt und nicht alleine bist.
Ja, das stimmt. Das führt ja auch zu dem nächsten psychologischen Fakt, nämlich Angst vor Ablehnung. Mhm. Du positionierst dich, kannst natürlich abgelehnt werden, logisch. Du musst das aushalten können, abgelehnt zu werden. Und dann warte ich lieber und arbeite fleißig und warte, bis das passt. Aber das ist auch falsch.
Ja.
Ja. Das heißt, die Entscheidung über deinen Weg überlässt du dann anderen. Und wenn du die Kontrolle verlierst, dann gehst du nicht diesen geradlinigen Weg, den du nicht gegangen bist und den ich nicht gegangen bin, aber von außen das viele so sehen. Wir haben halt Entscheidungen getroffen, zum Beispiel das Unternehmen zu wechseln, andere Positionen anzunehmen, anderes Wissen zu erlernen, andere Fähigkeiten zu erlernen. Und die haben einen dann in eine andere Position gebracht. Aber nicht, wir haben nicht gewartet.
Ja.
Dann mal wieder ein gesellschaftlicher Ursprung. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wer gut ist, kommt auch weiter. Wird ja jetzt auch aktuell in der Politik sehr stark diskutiert. Und ich möchte das echt in Frage stellen, zu sagen, wir müssen wieder mehr leisten. Ja, natürlich müssen wir mehr leisten. Wir sollten uns nicht ausruhen. Das ist, wie wir immer sagen, das Fundament für alles. Also gute Leistung, ja, ist wichtig, aber das reicht halt nicht. Reicht nicht allein aus. Du musst gleiche Chancen herstellen oder du musst sie dir erarbeiten.
Ja.
Du musst dich in die Position bringen, dich selbst in die richtige Richtung zu führen.
Da fällt mir auch wieder so ein, woran ich gerade denken musste. Wofür halt auch ganz oft. Für Konsum? Fragezeichen. Mhm. Ja. Weil gestern hatte ich die Diskussion oder auch ein Gespräch darüber, wo wir so über Konsum gesprochen haben. Und wir haben mal eine Familienkur gemacht. Da haben wir zu fünft auf ja ein, zwei super kleine Quadratmeter Zimmer gewohnt.
Mhm.
Und hatten aber eine wunderschöne Zeit. Und dann kommst du wieder nach Hause, wo du ein Haus hast, ein Grundstück und alles groß ist und du eigentlich zu viel Zeug hast, dich aber wieder viel zu schnell dran gewöhnst an die Sachen, die du halt irgendwie alle zu Hause
ist ja
hast.
Auch
und
schön.
Also ganz ehrlich, also ich kann von mir nur sprechen, wir haben so viel Mist, ich brauche das gar nicht, um glücklich zu sein.
Mhm.
Und sich ab und zu mal diese Frage zu stellen, okay, Leistung, ja, aber für was? Für mich ist Leistung wert, wenn ich der Gesellschaft etwas Gutes tue, was die Gesellschaft wirklich, wirklich braucht. Und manchmal muss ich das wirklich anzweifeln für das, was wir produzieren. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier keine auf den Deckel. Brauchen wir das wirklich? Also geht es uns dadurch wirklich jetzt besser oder ist das nur etwas, was wir marketingmäßig so gehypt haben, dass wir es brauchen?
Ja, ich meine aber aus wirtschaftlicher Sicht ist Konsum natürlich schon wichtig.
Das sage ich jetzt so als Head of Finance, ne? Ja, tut mir leid, aber.
Aber in einem Industrieunternehmen. Bist jetzt du, ihr verkauft ja nicht an Endkunden. Das ist doch so, oder?
Ja. Weiter.
Okay. Wichtig war mir eigentlich, dass man sagt, du musst Selbstführung haben, also strategisch denken. Also ohne Positionierung entsteht kein Aufstieg. Du musst schon wissen, wo du hin möchtest. Und selbst wenn du aufsteigst, ohne Richtung wirst du nicht wirklich glücklich. Das ist mir auch schon passiert, dass du dann in eine Position gekommen bist. Ah, ja, schön. Also für einen Status toll. Aber glücklich angekommen, nein.
Ja.
Und das war meistens der Auslöser dann für eine Entscheidung zu gehen.
Absolut. Dieser Glaubenssatz hält sich ja ganz oft. Ne? Wenn ich die und diese Position erreicht habe, dieses Geld verdiene, dann geht es mir doch gut, dann bin ich doch glücklicher.
Richtig, ja.
Hat sich bei mir auch noch nie bestätigt.
Null.
Bei mir müssen die Motive, die ich innerlich habe, ich habe ein großes Wirksamkeitsmotiv, Gestaltungsmotiv, aber auch ein sehr großes Beziehungsmotiv, eben auf der menschlichen Ebene, das muss erfüllt sein. Und natürlich ein paar Rahmenbedingungen, die ich irgendwie mit vorgegeben habe. Aber wenn ich die nicht ausleben kann, dann bringen die ganzen anderen Rahmenbedingungen, die ich davor festgezurrt habe, nichts. Die sind dann nicht mehr viel wert.
Absolut. Werdet Unternehmer. Entscheidet selber über euer Leben.
Ja.
Es ist wirklich so. Wer Entscheidungen trifft, wer keine Entscheidung trifft, wird verwaltet und kann nicht gefördert werden. Du musst schon selber Entscheidungen treffen. Wie will ich wirken? Was will ich erreichen? Wo will ich hin?
Dann kannst du auch, wenn du nicht Unternehmer bist.
Ja, klar. Also kannst du
ein bisschen, also mutig musst du überall sein.
Es ist auch nicht für jeden geeignet, Unternehmer zu sein, weil du hast ja eine mächtig große Freiheit. Und nicht jeder kann mit der Freiheit umgehen. Also du musst dich ja sehr stark selbst kontrollieren. Das kann gut gehen, kann aber auch mega schief gehen. Muss man halt ausprobieren, ob es klappt.
Ich habe einen guten Mythos fürs nächste Mal.
Nächster Punkt ist Arbeiten versus Steuern. Also busy sein ist nicht gleich wichtig. Sondern Fleiß ist keine Strategie. Das sind Sachen, die ich auch noch als Punkt sehen würde. Also du arbeitest ja nicht nur, um zu arbeiten, um beschäftigt zu sein.
Und da fällt mir gerade eine gute Überleitung auch zu der anderen Episode, die wir ja schon veröffentlicht haben, zum Thema Meeting ein. Und das war nämlich ganz oft bei mir, wenn ich dann abends mit meinem Mann zusammengesessen habe und ich hatte einen Tag, wo ich in super vielen Meetings war, dann musste ich nämlich wirklich überlegen, was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Und hatte ich aber einen Tag, wo ich mal so 2-3 Zeitstunden an einem Thema gearbeitet habe, dann konnte ich sofort antworten, wie produktiv mein Tag war. Also unterstreiche ich auch total. Nur die pure Anwesenheit ist jetzt nicht gleich die Leistung, sondern richtig, etwas, genau, um deine Ziele zu erreichen.
Und du musst halt dann die Ziele auch setzen. Das hat man ja in dem Meeting-Thema. Auch da schon Ziele setzen, dann aber auch für deinen Tagesablauf, für deinen Karriereablauf das Ziel zu setzen und nicht einfach nur beschäftigt sein. Weil das können alle. Beschäftigt sein kann, glaube ich, jeder. Verantwortung übernehmen, deine Ziele erreichen und wenn es auch deine Organisationsziele sind,
erreichen. Aber es ist auch manchmal so schwierig im Angestelltenverhältnis. Da musst du dann deine 35 bis 40 Stunden oder Teilzeit deine Stundenbasis abliefern. Ansonsten hast du Minusstunden. Und wenn du nichts zu tun hast, wo wirklich du eine Leistung erbringen kannst, in welcher Art und Weise du das nachher auch für dich definierst, bist du ja trotzdem da.
Ja, ich meine, dass man Stunden irgendwann mal in der Kohlegrube eingeführt hat, um zu checken, dass du nicht zu lange unter Tage bist, ist Gott sehr richtig. Dank. Aber genau, Gott sei Dank. Im Büro glaube ich auch wirklich, dass das nicht zeitgemäß ist. Ja, ist nicht immer so. Auch die Vergütung nach Stunden. Also ich meine, wenn du einen effektiven Mitarbeiter hast, der das alles in der Hälfte der Zeit schafft, ist doch gut. Also du willst doch nicht, dass er bewusst langsam arbeitet. Du könntest ja vielleicht auch nur die Hälfte bezahlen und macht was anderes.
Da interessiert mich jetzt mal, weil du sagst Vergütung nach Stunden. Also wenn ich dran denke, wenn wir jetzt eine externe Leistung einkaufen, dann haben wir schon sehr gerne Vergütungen nach Stunden und tatsächlich weniger als Konzept oder Gesamtpaket, weil du dann ja immer noch mal so die Stunden und Ausgaben so ein bisschen dir für den Cashflow zurechtlegen kannst, ne? Was du brauchst und wie du vielleicht noch mal ein bisschen was nach links und nach rechts schiebst. Glaube ich, sollte man mal privat drüber sprechen.
Ich finde das Thema sehr wichtig und will da auch noch was zu sagen. Also gerade als Externer versuche ich eigentlich, Pakete zu verkaufen.
Genau, das ist meine Frage.
Leistung, die dann klar definiert ist. Und ich glaube, dass die meisten auf Stunden abrechnen wollen, weil sie nicht wissen, was sie wollen. Und dann sage ich, wir wollen jetzt 8 Stunden, da kannst du gerne haben. Du kriegst gerne 8 Stunden von mir, kostet dich 1.000 Euro pro Stunde und dann ist gut. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was ihr wollt. Ihr wollt ja ein Arbeitsergebnis haben. Und wenn du das nicht definieren kannst, kriegst du halt Stunden. Und ich glaube aber, dass man echt zufriedener wäre, wenn man externe mehr nach Arbeitspaketen bezahlen würde. Klar musst du dann nachweisen, dass die erbracht wurden und dass du musst auch mit der Leistung zufrieden sein. Und da gibt es auch Regelungen, wie man das regeln kann. Ja, am Ende. Aber gerade im Dienstleistungsbereich nach Stunden abzurechnen, ist meines Erachtens nicht ganz so richtig. Sondern dann einigt man sich auf, das Paket kostet 20.000 Euro. Und ob du das in 3 Wochen schaffst oder in einem halben Jahr, ist dann auch egal. Das ist dann das Problem von demjenigen, der es anbietet.
Finde ich super interessant.
Ja, da können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich denke, dass so Paketpreise manchmal sinnvoller wären, weil man sich vorher Gedanken machen muss, was will ich von demjenigen einkaufen. Und wenn du nur einen Mitarbeiter einkaufst, der extern ist.
Und es messbar machen musst.
Dann bringt das, glaube ich, nicht unbedingt das, was du dir eigentlich erwartest. Weil du kriegst dann einfach 10 Stunden abgerechnet.
Also ja, könnte man echt für die Zukunft auch mal im Angestelltenverhältnis überlegen.
Sehe ich genauso. Aber das kriegen wir hier in Deutschland nicht durch. Die Arbeitnehmerrechte sind ja zu Recht hoch und gut in Deutschland, weil du dich als Arbeitnehmer darauf verlassen kannst. Behindert natürlich schnelle Wechsel.
Ja.
Was ja auch positiv sein kann für einen Mitarbeiter, wenn du schnell wechseln kannst. Kann auch für Unternehmen gut sein. Aber das ist hier kulturell, glaube ich, nicht so angesehen. Und man sieht es ja auch in anderen Volkswirtschaften, wo das eben anders ist. Da geht es den Menschen auch nicht unbedingt besser. Aber wer Karriere machen will, da ist das, glaube ich, nicht immer sinnvoll, nach Stunden abzurechnen. Ja.
Punkt.
Zumindest mal drüber nachdenken. Ja. So langsam würde ich gerne zum Fazit kommen. Und ich habe mehrere, die anzubieten, und du sagst mir mal, welche passen. Ich habe mir mehrere nämlich aufgeschrieben. Karriere ist kein Leistungsnachweis, sondern ein Positionsspiel. Ich mag das Wort Spiel nicht, aber ich habe kein besseres Wort gefunden.
Mhm. Mach mal weiter.
Wer nur fleißig ist, wird schnell unersetzlich, aber auch unbeweglich.
Okay, hast du noch eins?
Ja, okay, überzeugt dich noch nicht. Wer gestalten will, muss Entscheidungen treffen und nicht nur Aufgaben erledigen.
Ja, das finde ich gut.
Das finde ich auch gut. Das ist auch mein Favorit, wobei ich auch dem zweiten Satz was abgewinnen kann. Wer nur fleißig ist, wird schnell unersetzlich, ja, aber auch unbeweglich.
Unbeweglich, ja.
Weil du nur immer das Gleiche machst.
Mhm.
So, und du kannst dich gar nicht mehr in irgendwie in welche Richtung entwickeln.
Ja, und wenn,
festgefahren
und sein. Und der Satz sagt ja auch, wiederhol nochmal, wer nur leistet, ist unersetzlich, ne?
Wer nur fleißig ist, wird
genau.
Schnell unersetzlich.
Der impliziert für mich auch, dass er sozusagen nur für sich und seine Machtposition arbeitet. Das ist gerade so mein Impulsgedanken, den ich habe. Aber Leistung ist auch für mich, andere zu unterstützen, besser zu sein. Also für mich zum Beispiel als Führungskraft ist es das Schönste, wenn ich sehe, ich bin im Urlaub und keiner braucht mich und es läuft trotzdem alles. Mhm. Wo sich vielleicht alle fragen, okay, dann brauche ich die doch eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, dann habe ich genau das geleistet,
ja,
dass sie nicht abhängig von mir sind und es trotzdem alles funktioniert.
Ja, also als Führungskraft solltest du darauf hinarbeiten, ersetzt zu werden.
Ja.
Oder nicht gebraucht
Absolut.
Zu werden. Muss ich
ja.
auch so. Dann hast du alles richtig gemacht.
Als Unternehmer auch, oder? Geschäftsführer dann irgendwann mal später?
Wenn du über einen Exit nachdenkst, auf jeden Fall. Das Unternehmen darf nicht von dir abhängig sein. Ja. Also du musst dann einen Mitarbeiter haben, den du dein Know-how, dein Wissen gibst oder du es zumindest auf mehrere Schultern verteilst. Ja. Ja, das ist absolut so. Weil du willst ja, also ansonsten ist es so, du gehst irgendwann mal in deinen wohlverdienten Ruhestand und dann geht auch dieses Unternehmen in deinen wohlverdienten Ruhestand.
Ruhestand.
Mhm. Ja, das wird so sein. Ja. Also deswegen Entscheidungen treffen und sich nicht und beweglich bleiben in der Karriere ist, glaube ich, so das Fazit, ja.
Ja, mein Fazit ist vor allem, es kommt nicht auf den Lebenslauf an, wenn im Sinne von Gradlinigkeit, sondern eher deine Werte, bleib deinen Werten treu. Das ist für mich die Gradlinigkeit, unabhängig davon, welche Position, in welchem Bereich du später tätig bist.
Ah, das stimmt. Es wäre wichtig, dass man sich vielleicht mal Gedanken über den Karriereplan macht. Also der ist vielleicht nicht immer so gradlinig, aber wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich habe gelesen, dass nur 15% der Professionals überhaupt einen Plan haben.
Ich bin ja gerade dabei.
Auch gut. Ich habe das ja im Rahmen der Führungskräfteausbildung gemacht, wo wir aufschreiben mussten, was ist so in Zeitscheiben, in was wollen wir in einem Monat, in drei Monaten, in einem halben Jahr und in einem Jahr erreichen. Das habe ich nicht weitergeführt, großartig, aber...
Zauberfrage, was soll dein 90-jähriges Ich über deine Karriere und über dein Leben erzählen?
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Das geben wir mal als Kommentaraufgabe mit.
Yeah!
Was?
Was soll dein 90-jähriges Ich über deine Karriere und über dein Leben erzählen?
Ja, rückblickend, genau. Sehr gut. Jetzt habe ich zwar noch eine ganze Menge, aber ja, ich finde das ganz gut als Abschluss. Lassen wir so, würde ich sagen, als Frage an die Zuhörerin.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau. Wenn es wieder heißt, Karriere ist kein Ponyhof.
Das war Karriere ist kein Ponyhof.
Von und mit Franziska und Sebastian. Vielen Dank fürs Reinhören.
Wir hören uns nächste Woche Mittwoch früh am Morgen wieder.
Wenn es heißt, wir decken Unternehmensmythen auf. Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen.